Dann eröffnen wir hiermit den öffentlichen Teil und befassen uns mit der Eigenkapital-Fremdkapital-Abgrenzung. Herr Schmutz, versuchen Sie uns das zu entlocken, was Sie brauchen.
Vielen Dank. Genauer gesagt, mit der Stellungnahme auf das Diskussionspapier von EFRA, Classification of Claims, darüber hat der IAFRS-Fachausschuss in der letzten Sitzung und auch in der Sitzung davor schon diskutiert. Auf Basis dessen, was da besprochen wurde, habe ich den Comment Letter, die Stellungnahme, angepasst. Der Entwurf, der liegt Ihnen vor. Was steht da im Grunde genommen? Steht drin, zu den einzelnen Fragen haben wir Stellung bezogen. Die Klassifizierungsziele werden kritisch gesehen. Für das Thema, zu der Frage, sind die Classification Choices korrekt ausgewählt, hat der Fachausschuss seine Zustimmung erteilt. Wir hatten in Bezug auf die Frage, falls man den Claims Approach befürworten würde, wie man da das Residuum berechnet bzw. ermittelt. Darüber haben wir ziemlich lang diskutiert. Gut, ich glaube, ich muss die einzelnen Fragen nicht weiter durchgehen. Ich würde aber gerne schon mal zwei Punkte adressieren, wo ich von Ihnen noch mal eine finale Meinung hören würde. Das betrifft einmal den Punkt 7 oder die Frage 7. In der letzten Sitzung hat der Fachausschuss beschlossen, wir richten die Antwort auf die Frage 7 danach aus, was in dem Comment Letter des Fachausschusses auf das Diskussionspapier des IASB zum Conceptual Framework drinsteht. Und basierend auf dem, was da diskutiert wurde, habe ich da was als Antwort entworfen. Das würde ich gerne noch mal wissen, ob das so richtig ist, dass so ihre Zustimmung findet. Und dann in Bezug auf die letzte Frage, also diese eher so Raum für das Adressieren allgemeiner Themen bildet, hatten wir schon relativ früh über die Perspektive gesprochen. Da habe ich Ihnen eine Anmerkung an den Rand geschrieben. Ja, grundsätzlich ist die Aussage des Fachausschusses so, dass die Diskussion um die relevante Perspektive so elementarer Natur ist, als dass sie an den Anfang jedweder Diskussion gestellt werden sollte. Das passiert im Claims-Papier nicht so in der Art. Da hat der IFRS-Fachausschuss das auch kritisch gesehen bzw. kritisiert. Nun ist es aber so, dass auch in dem Diskussionspapier von EFRAG ja schon entsprechend darauf hingewiesen wird, nämlich dass, wenn man die Entity-Perspektive als Basis heranzieht, dass es eben nicht verhindert, dass in den Finanzberichten auch noch Informationen aufgenommen werden, die sich nicht grundsätzlich mit der Entity-Perspektive vereinbaren lassen, sondern die eben aus Sicht der Propriety-Perspektive zu sehen sind. Für diese beiden Punkte würde ich gerne nochmal, die würde ich gerne nochmal adressieren, aber vielleicht vorher gibt es Anmerkungen von Ihnen zu den nicht diese beiden Punkte betreffenden Kapitel des Comment Letter Entwurfs.
Ich hätte eine Anmerkung, die mir im Nachgang zu der Sitzung und im Nachgang auch zur letzten IASB-Sitzung aufgefallen ist. Wir haben ja die Frage diskutiert, warum eigentlich sich die Zielsetzungen so an Liquidität und Solvenz orientieren. Und ich teile unsere Aussagen, die wir hier haben, dass Liquidität und Solvenz eher eine Frage des Vermögens und nicht unbedingt der Kapitalien sind. Auf der anderen Seite sind genau diese beiden Themen auch beim IASB aufgerufen worden. Und vielleicht sollten wir dazu einfach noch einen Link schlagen und sagen, also wir nehmen zur Kenntnis, dass das zwar beim IASB offensichtlich genauso gesehen wird, dass aber trotzdem wir bei unserer Kritik bleiben und sagen, es erschließt sich für uns nicht, welchen Einfluss Liquidität und Solvenz nun für die Kapitalabgrenzung haben sollten. Dass sie eine Rolle spielen, ist klar, aber warum sie nur als Trendkriterium gelten sollten, das halt nicht so ganz klar sei. Ich glaube, das nimmt dann ein bisschen den Druck vom EFRAG-Papier, denn ich weiß, dass Ben sich halt auch mit Manuel Capsis sehr eng ausgetauscht hat und das erklärt dann auch, warum die im Zweifelsfall an einer ähnlichen Ecke arbeiten. Also es nimmt unsere Kritik nichts im Grunde genommen von der Schärfe, aber es relativiert das Ganze ein bisschen, weil es eben nicht eine reine EFRAG-Idee ist.
Sie hatten ja die Frage 7 angesprochen. Eine Frage nochmal dazu, weil wir sagen hier, also eine Möglichkeit ist das, was das IASB vorgeschlagen hat, um diese Dilution zwischen den EK-Haltern oder zukünftigen EK-Haltern darzustellen. Und dann sagen wir, ja, der hat natürlich Nachteile. Und sagen dann, some disadvantages which may and should be solved. Und may hört sich so an, jetzt kommt was von uns, weil wir haben jetzt auch einen Vorschlag. Weil may heißt ja, ja, wir haben wohl, ich weiß nicht, ob wir da eine gute Idee haben. Am Ende kommen wir natürlich dazu und sagen, ja, uns ist schon klar, dass am Ende irgendein Kompromiss eingegangen werden muss, weil ideal, oder was heißt ideal, also die beste Information wäre, wenn wir alles bewerten würden, aber das geht halt nicht. Und dass wir alle EK-Teile bewerten würden. Also vielleicht haben wir ja eine Lösung oder einen Vorschlag, dann könnten wir den aufnehmen, ansonsten würde ich das mehr rausnehmen. Aber mich wäre eigentlich mehr daran interessiert, ob wir eine Lösung haben. Oder was, ich meine, die Schwächen haben wir ja mal diskutiert von dem Vorschlag. Gibt es da irgendwas, was wir noch beitragen können?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es etwas gibt. Ich würde vor allen Dingen sagen, dass es unter dieser Question 7 eigentlich ja zwei Unterfragen gibt. Und ich glaube, dass der IASB die erste Frage eigentlich gar nicht beantwortet hat, sondern nur die zweite. Das heißt, im Diskussionspapier selbst ging es ja nur um die Frage, welche Verwässerungseffekte zwischen verschiedenen Eigenkapitalklassen auftreten können. Das ist aber nicht zwingend dasselbe wie Verwässerung insgesamt. Und das war ja einer der Kritikpunkte, die wir damals geäußert haben auf das IASB-Papier, dass wir gesagt haben, Verwässerung bedeutet ja nicht nur das Verhältnis der Eigenkapitalgeber zueinander, sondern auch das Verhältnis der Fremdkapitalgeber zueinander und das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalgeber, wenn man das wirklich komplett abbilden will. Das heißt, dieser Punkt wird nach wie vor nicht adressiert. Und die Frage ist, soll das gemacht werden? Das ist die erste Frage. Und wenn ja, wie? Und die zweite Frage ist die, zu dem der IASB seinerzeit Stellung genommen hat. Und ich glaube, dass Dilution schon etwas ist, was die User auf Financial Statements sehen wollen. Die Frage ist nur, wird Dilution überall identisch definiert? Also will ich wirklich nur das Verhältnis der verschiedenen Eigenkapitalgeber zueinander sehen oder will ich tatsächlich sämtliche Verwässerungseffekte abbilden? Und ich glaube, diese Frage sollte man zumindest einmal stellen als Rückmeldung. Ja? Also das wäre mein Vorschlag zu sagen, ja, Verwässerung abzubilden ist etwas, was wir auch hören, was nachgefragt wird. Die Frage ist, muss das zwingend in den Financial Statements passieren oder kann es auch außerhalb der Financial Statements sein? Und wenn man es macht, dann sollte man wahrscheinlich sich überlegen, dass man es halt vollständig abbildet und nicht nur teilweise.
Auch die Fremdkapitalgeber.
Wäre mein Vorschlag.
Darf ich mal kurz fragen, was das sein soll? Was ist denn eine Verwässerung? Ich hatte immer die Diskussion so aufgefasst, dass man ja jetzt den EK-Begriff erweitert, indem man auch die Option auf Zugriff des EK im EK zeigt, die ja bisher Fremdkapital waren. Und da habe ich ja die Verwässerung, die ich zumindest meine, habe ich ja da bisher abgebildet, indem ich eben halt die Sachen teilweise zum Fair Value oder wie auch immer abbilde und dann dementsprechend die, ich sage jetzt mal, Dilution für die EK-Geber darstelle, indem ich ja dieses Fremdkapital bewerte. Und dementsprechend auch aufwandsmäßig Zinsen erzeugen. So hatte ich es immer verstanden. Das fällt jetzt raus und jetzt will man für diese, die will man zwar im EK zeigen, aber trotzdem die Dilution zeigen. Jetzt verstehe ich nicht diesen erweiterten Begriff, den kann
ich
mir nicht so ganz.
Ich glaube nicht, dass das eine Dilution ist, sondern ich glaube, das ist schlicht und einfach eine technische Gegenbuchung der Volldurchbewertung dieser zweiten EK-Klasse. Das ist das, was da passiert. Das ist nur nicht dasselbe wie Dilution. Deswegen glaube ich, dass man die Frage...
Moment mal. Wo wird wo gegengebucht? Ich hatte die Framework-Diskussion immer so vorgestanden, dass nirgendwo gegengebucht wird, dass das eine Bierdeckel-Angelegenheit ist oder wie auch immer ich das nennen soll. Das heißt, das war doch gerade der Streitpunkt in der Diskussion ums Framework, weil der eine oder andere und oder vielleicht auf so einem Spektrum zwischen einer Anhangangabe und diesem Bierdeckel, Excel-Spreadsheet oder was auch immer und dem Durchbuchen gibt es doch so Eskalationsstufen. Und die letzte Eskalationsstufe, eben das Eigenkapital zu bewerten und das durchzubuchen, da ist doch hell breaks loose.
Ja, Moment, ungefähr. Aber das ist doch genau der Vorschlag, der damals im Diskussionspapier gemacht wurde. Doch. Du hast im Grunde genommen eine Durchbuchung gehabt, nicht durch die G&V, aber du hast eine Durchbuchung gehabt von der zweiten Eigenkapitalklasse oder zugunsten der zweiten Eigenkapitalklasse zu Lasten der ersten Kapitalklasse.
Aber nur auf dem Bierdeckel, den ich so deswegen nicht, aber nicht eben eigentlich von Und dadurch wurde ja ein neues Financial Statement mehr oder minder kreiert, was gar nicht mit den anderen irgendwie reconciled, verwoben, verbunden wurde.
Ja, nur das hat an sich nichts mit der Lution zu tun. Ich meine, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Der IASB sprach ja auch nicht von Dilution, sondern er sprach von Wealth Transfer. Ja, also Wohlstandseffekten oder Wohlstandstransfers. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass das eine Art Verwässerungseffekt ist, der hier abgebildet werden soll. Aber es ist eben nur eine teilweise Verwässerung. Es ist eine Verwässerung, die entsteht, weil ich eben eine singuläre Kapitalklasse bewerte und die Effekte, die daraus resultieren, der anderen zurechne. Das ist die Idee, die da passiert. Das hat aber an sich nichts mit vollständiger Verwässerung zu tun. Es hat auch nichts mit vollständigem Vermögenstransfer zu tun. Denn wenn ich das machen wollte, dann müsste ich alles identisch bewerten. Dann sind wir wieder bei der Frage, die wir vorher schon mal beantwortet haben. Dann kann ich alle Effekte zwischen den Kapitalklassen sehen.
Was ist denn dann hier mit Dilution? Ich bin bei dir, normalerweise Verwässerung. Ich habe aber die Dilution hier so verstanden, wie wir es eben gerade diskutiert haben, dass ich eben halt genau zeige, wie die Ansprüche der zweiten EK-Klasse sich auf die der ersten, weil die wird ja auch über more than one class of instruments. So würde ich sie verstehen. Also unpräzise mit Dilution, aber so habe ich es verstanden. Deswegen war ich gerade ein bisschen überrascht, dass man...
Dann sind wir, glaube ich, beieinander. Dann glaube ich nur, dass wir die zweite Frage mehr oder minder beantwortet haben, aber die erste nicht sauber. Weil wir an der Stelle einmal sagen müssten, nicht nur, dass es eine Variety of Alternatives gibt, wie Dilution gezeigt werden kann, sondern dass man zunächst sagen muss, dass es offensichtlich kein gemeinsames Verständnis davon gibt, was eigentlich Dilution ist. Verwässerung soll gezeigt werden, und zwar insbesondere offensichtlich zugunsten oder zulasten der Shareholder, der Parent Entity. Das ist ja wahrscheinlich die Idee, die dahinter steht. So, das muss ich zunächst mal irgendwo definieren. Dann muss ich sagen, wie ich das in irgendeiner Form machen will. Und ich denke, der Rest, der passt dann wieder. Aber die erste Frage ist, glaube ich, nur teilweise beantwortet.
Wäre es denn nicht richtiger zu sagen, dass der Ausdruck Dilution nicht der richtige ist?
Einfach sagen, wir verstehen Dilution jetzt in dem Sinne so, wie wir es gerade dann, ja. Jetzt habe ich mir gedacht, du würdest jetzt die Frage, also meine zumindest, machen. Aber du hast auch keine Idee, wie man das dann am besten zeigen kann. Ich war ja damals jener, der gesagt hat, natürlich verstehe ich die Schwächen, aber ich hatte ja, war sehr wahrscheinlich einer der wenigen hier im Kreis, der Sympathie für den Ansatz beim IASB-Paper hatte. Weil ich sage, ich warte immer noch auf eine bessere Lösung und dachte, jetzt wir hätten eine, aber wir sagen, maybe solved.
Das Make können wir weglassen. Ich sehe es mir nach. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, womit fangen wir an bei der Beantwortung. Sie waren zum Teil beieinander, zum Teil ging es wieder etwas auseinander. Wären Sie so nett und könnten es nochmal für mich wiederholen?
Wir können das ja in der Weise so machen, dass wir nicht sagen, dass zuerst Dilution geklärt, also begrifflich geklärt werden muss, sondern dass wir deinen Vorschlag aufnehmen und sagen, wir verstehen Dilution wie folgt. So, und dann würden wir im Grunde, dann leitet das für uns unmittelbar an die zweite Frage gleich über.
Vielleicht ist es für mich ein Verständnisproblem. Nein, wir sprechen doch eigentlich über Impulse für das Framework noch im Wesentlichen. Das ist doch der Auslöser. Würden wir im Framework...
Ja. Nicht ganz, weil hier sind wir eigentlich eher im Research-Projekt schon.
Ja. Und also das ist genau die Zuordnung auch, über was... In welche Richtung oder wozu nehmen wir eigentlich Stellung hier? Ist es ein Research-Projekt? Und wenn dann beim Research-Projekt ist es bei der Dilution, da bin ich ja eher beim Neudesign von 32. Ja? Weil für mich ist das nicht etwas, was ich im Framework erwarten würde, konkrete Gestaltungen zu der Dilution. Das würde ich dann erst tatsächlich erwarten, wenn ich einen konkreteren Standard zum Eigenkapital habe. Und deshalb finde ich die Frage eigentlich verfrüht an der Stelle.
Auf der anderen Seite kann die grundsätzliche Frage, ob du Dilution zeigen willst im Abschluss, natürlich schon eine Frage sein, die ins Framework gehört, weil sie dir bei der Frage behilflich sein kann, ob du der Entity oder der Proprietary Perspektive folgst.
Da gebe ich dir recht, das ist aber nur die grundsätzliche Frage, nicht in Bezug jetzt auf die unterschiedlichen Eigenkapitalklassen und wie sich das dann alles gestaltet. Deshalb würde ich dann eher hier bei Frage 7 dazu Stellung nehmen und sagen, ja, Dilution ist eine relevante Information für Investoren, so, aber das auch so festgehalten.
Also Dilution in dem Sinne, wie es im IASB-Paper mal, also letztendlich, was sind die Auswirkungen auf die primären Ebenen? ich weiß nicht, ob man das primär nennen sollte, aber eben halt.
Also im Sinne der Wealth Transfers, das ja, ist das, Transfer, wie wir es jetzt verstehen, das ist unser Verständnis von Dilution.
Ja. Gut. Zumal ja über Earnings per Share Dilution mit dem verbunden wird, was wir gerade noch nicht machen, nämlich es durch die GmbH buchen.
Dann kann man schon sagen, dass wir vielleicht nicht, dass wir befürworten würden, wenn der Begriff nicht Dilution genannt wird, weil Dilution in der Finanzwirtschaft normalerweise mehr umfasst, sondern dass wir Dilution so verstehen wie das, was der IASB als Wealth Transfer in dem Diskussionspapier behandelt hat.
Wealth Transfer
des Wirtes. Also, ja. Genau. Ich habe noch eine Anmerkung dann zu dem hinteren Teil, zu der Frage Perspective of Financial Reporting. Ich glaube, das, worum es uns im Papier ging, war, dass diese Frage in der Tat zentral ist, ob ich nun Entity oder Proprietary Perspective mache. Dass wir aber gesagt haben, die Entity Theory ermöglicht später Teilinformationen herauszuziehen und separat darzustellen. Wenn ich von vornherein die Rechnungslegung nach Proprietary Perspective aufstelle, verliere ich bestimmte Informationen vom Anfang an und kann sie später eigentlich nicht mehr hinzuführen. Also man könnte sagen, die Entity Theory umfasst praktisch die größte Gesamtheit aller Informationen und ich kann mir dann überlegen, ob ich alle abbilden will oder ob ich einen Teil nicht nutzen will. Während wenn ich den Blick nur auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens verenge, kann ich Informationen, die sonst auch irgendwo relevant sein könnten, später nicht mehr hinzufügen, weil sie am Anfang gar nicht da sind.
Information einfach mal als Beispiel.
Minoritäten zum Beispiel.
Ja, aber ich würde es genau umgekehrt sagen. Dass ich Deals als aus der Shareholder-Perspektive jetzt proprietary sage, Deals mit Minorities werden anders abgebildet, nämlich ergebniswirksam, bringt mir mehr Informationen als in der Entity-Perspektive. Also warum habe ich mehr Informationen? Nur weil ich den EK-Begriff ausweite, weil ich aus Sicht des Unternehmens gehe. Ich könnte auch sagen, das Unternehmen stellt Abschlüsse für jemand anders auf. Dass ich also aus der Perspektive des aufstellenden Abschluss erstelle, ist eigentlich vollkommen nicht informativ, um das mal so zu sagen. Das Unternehmen berichtet ja nicht für sich selbst. Aber der alte Streit, ich habe nur nicht verstanden, was ich an mehr an Informationen habe. Scheint natürlich wieder ein bisschen durch, dass ich Anhänger der Proprietary. Aber ich sehe Argumente für beides, nur ich sehe nicht, dass eins mehr Informationen bringt. Es sind andere. Die Frage ist, welche.
Es sind andere. Sagen wir anders, die Entity Theory ermöglicht vielleicht eine neutrale Betrachtung, bei der du sagst, die ist aber inhaltsleer, weil sie im Grunde genommen eigentlich keinem was bringt. Sie bevorzugt keinen Kapitalgeber gegenüber einem anderen. Während, sobald ich in die Proprietary Perspective gehe, alles aus einer Brille beurteilt wird und damit auch bestimmte Ansatz- und Bewertungsvorschriften aus Sicht dieser einen Anteilseignerklasse gewählt werden. Und das macht die Entity Theory eben gerade nicht.
Sollten wir dann die Beantwortung dieser Frage um das anpassen, was Sie eingangs sagten, Herr Barko? Ist das Ihr Vorschlag? Oder heißt es, wir lassen die so, wie sie ist? Dass die Entity Perspective sozusagen ist, eingangs ist falsch, also nachdem Herr Flatt seinen Einwurf gemacht hat, dass die Entity Perspective sozusagen neutraler ist, ja. Während die Propriety Perspective ja eine einseitige Sicht sozusagen hat, was daraus bewirkt, dass man bei der Entity Perspective Dinge wieder andocken kann, während man bei der Propriety Perspective das nicht tun kann. Ist das so ungefähr?
Tun Sie nicht den Begriff einseitig, weil er sehr wertend ist, verwenden?
Gut, sind dann darüber hinaus noch irgendwelche Dinge, die Ihnen wichtig sind, zu adressieren? Falls es nicht der Fall wäre, nicht der Fall ist, dann würde ich den Brief nochmal entsprechend anpassen und dann schlage ich vor, ein kleines Umlaufverfahren zu machen. Dadurch, dass es nicht sehr viele Anpassungen sind, darf ich davon ausgehen, dass man da so 2-3 Tage Frist annimmt. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, wir sind komfortabel, 31. Oktober, aber was weg ist, ist ja weg. Dann danke ich Ihnen erstmal dafür.
Vielen Dank.